Amen. Wireless LAN is working again. So if any English speaking peoples are here still, then turn on your dingens, your mobile. Alle anderen lassen bitte das mobile Ding aus, höchstens ihr habt eure Bibeln dabei. Gut, der Text, den wir heute hier uns anschauen, wow, das ist sehr verwunderlich im Blick auf alles, was wir vorher gehört und gelesen haben von Salomo. Eigentlich vermutlich auch ein der Texte, die relativ wenig gepredigt werden in Gottesdiensten. Da hält man sich bedeckt. Gott ist da nicht so, er hat es einfach zugelassen, dass hier alles drin steht. Ja, nicht nur der Glanz und Gloria, sondern auch, wenn es richtig runtergeht. Unsere Serie, die lautet ja Siege und Niederlagen. Und wir haben lange jetzt Siege erlebt bei Salomo und heute das Thema laut der Fall Salomos. Der Fall Salomos. Was ich dazu sagen muss, ist wichtig. Wir hören heute Dinge, die sind richtig tragisch. Und da kannst du echt sagen, egal in welcher Position du bist, wow, da stehe ich eigentlich noch ganz gut da. Salomo hat so einen elenden Absturz erlebt. Und schnell kommen wir dahin, alles zu verwerfen, was diese Person getan hat. Nein, wir haben seine Geschichte, wir haben viel von ihm gelernt, wir haben seine Sprüche, Prediger, Hohelied, alles als Teil unserer Bibel und als Wegweiser. Und das bleibt auch bestehen, auch nach einem totalen Absturz. Es sollten uns zwei Dinge klar sein. Zwei Dinge klar sein. Das eine ist, Gott hat diesen Schatz in erdene Gefäße gelegt, so drückt er es mal aus. Der Schatz seiner Herrlichkeit. Ja, es sind nicht Engel hier auf der Erde, die ihn vertreten, sondern er hat von Anfang an gesagt, die Menschen sollen meine Herrlichkeit vertreten. Und er benutzt Menschen. Und es gibt wahnsinnig positive Beispiele, auch in der Geschichte von Menschen, von Männern Gottes, von Frauen Gottes, die sich von ihm benutzen ließen. Aber das ist nur eine Seite. Die Kehrseite ist, es sind halt eben Menschen. Und Menschen können fallen. Und jeder Mensch kann fallen. Und vielleicht ist das schon eine Lektion für uns. Wenn der große Salomo auf die Nase fallen kann, dann kannst du es auch. Wenn Salomo zu Fall kommen kann, kannst du es auch und kann ich es auch. Egal wer. Deswegen heißt es in der Bibel, wer von euch steht, der soll halt eben aufpassen. Oder er meint, ich stehe ja, mir kann nichts passieren, dass er nicht fällt. Und das Ganze kommt daher, weil es drei Gebiete gibt. Drei Gebiete werden uns genannt im 1. Johannes, auf dem jeder Mensch jeden Tag zu Fall kommen kann. Ich lese euch das mal vor hier aus dem 1. Johannes Kapitel 2, Vers 16. Da sagt der Johannes, denn alles, was in dieser Welt ist, mit anderen Worten zu sagen, alles, wo Menschen zu Fall kommen könnten, die Dinge, die uns umgeben, ist die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Ich gebe zu, das hört sich jetzt erstmal ein bisschen kananäisch an. Also dieses Lust des Fleisches, was heißt denn das eigentlich? Da gehen wir gleich noch drauf ein. Man könnte es eigentlich auch so nennen, Sex, Geld, Macht. Oder Lust, Habgier, Stolz. Das sind drei Bereiche, wo du mindestens in einem Bereich gefährdet bist. Wenn nicht in allen. Es sind immer diese drei Punkte. Als Pastor bin ich ziemlich geschockt, aber auch ein Stück weit desillusioniert über meine amerikanischen Kollegen. Also nicht über alle, ja, aber um ein paar. Letztes Jahr hatte ich euch das weitergegeben, ein Calvary Chapel Pastor, einer der bekanntesten, angesehensten Calvary Chapel Pastoren, einer der größten Gemeinden in Amerika, über 20.000 Leute, gibt plötzlich von heute auf morgen seinen Abschied und es heißt, er war in Pornografie verstrickt und hat mehrere Affären gehabt. Also ein Kerl, wo ich den ich auch schon live miterlebt habe und alles, richtig, richtig ein hingegebener Mann. Du siehst, das ist ein Bereich. Gerade jetzt, ganz aktuell, was mich megamäßig auch schockiert, ist der ganze Zusammenbruch von Mars Hill und Mark Driscoll. Ich habe Mark Driscoll sehr häufig hier zitiert, in Predigten und nach wie vor sage ich, ein ausgezeichneter Lehrer. Und ganz aktuell bricht dieses ganze Mars Hill, die ganze Mars Hill-Bewegung, eine der schnellst wachsendsten Gemeindebewegungen, wo viele hingeschaut haben, innerhalb von 2 Monaten komplett ineinander. Ab 1. Januar gibt es kein Mars Hill mehr. Mike Driscoll hat seinen Abschied gegeben. Es geht nicht um Sex, es geht nicht um Pornografie, sondern nur um Macht, um Dominanz und um Geld oder um fehlendes Geld. Richtig, richtig tragisch. Und am schlimmsten finde ich diese arroganten Blogger, die jetzt im Internet unterwegs sind und schreiben, alle Weisheiten schreiben, sie hätten das ja schon längst vorher gewusst und alles Mögliche. Ja. Das ist immer so. Ah ja, das ist eine Welt, in der wir leben. Vielleicht ganz gut so zum Einstieg zu sehen, damit diese Geschichte nicht ganz so schockierend rüberkommt. Und die lese ich euch jetzt einfach mal vor. Ab Vers 1. Der König, wir sind im 1. König, ja, 1. König, Kapitel 11. Der König Salomo aber liebte viele ausländische Frauen, und zwar neben der Tochter des Pharao moabitische, ammonitische, edomitische, sidonische, hethitische, von den Nationen, von denen der Herr zu den Söhnen Israels gesagt hat, ihr sollt nicht zu ihnen eingehen und sie sollen nicht zu euch eingehen. Also kein Sex haben, keine Beziehungen haben. Ja? Für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. An diesen hing Salomo mit Liebe. Und er hatte 700 vornehme Frauen und 300 Nebenfrauen, und seine Frauen neigten sein Herz. Und es geschah zur Zeit, als Salomo alt geworden war, da neigten seine Frauen sein Herz anderen Göttern zu. So war sein Herz nicht mehr ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters David. Vers 5. Und Salomo folgte der Astarte nach, der Göttin der Sidonier, und dem Milkom, dem Scheusal der Ammoniter. Und Salomo tat, was böse war in den Augen des Herrn, und er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Damals baute Salomo eine Höhe für Chemosh, das Scheusal der Moabiter, auf dem Berg, der Jerusalem gegenüber liegt, und für Moloch, das Scheusal der Söhne Ammon. Warum steht hier Scheusal? Moloch wurden Kinder geopfert. Ja? Ich glaube es nicht, dass er das gemacht hat, aber das... Deswegen steht hier Scheusal, das waren Götzen, die Leute waren versklavt in diesen Götzenkult, und das war richtig ätzend. Vers 8, ebenso machte er es für alle seine ausländischen Frauen, die ihren Göttern Rauchopfern und Schlachtopfern darbrachten. Vers 9, da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen. Aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hatte. Da sprach der Herr zu Salomo, weil dir dies bewusst war und du meinen Bund nicht beachtet hast und meine Ordnung, die ich dir geboten habe, werde ich das Königreich ganz bestimmt von dir wegreißen und es einem Knecht von dir geben. Doch in diesen Tagen will ich es nicht tun um deines Vaters Davids willen, sondern aus der Hand deines Sohnes werde ich es reißen. Doch will ich nicht das ganze Königreich wegreißen. Einen Stamm will ich deinem Sohn geben und meinem Knecht David willen und um Jerusalems willen, das ich erwählt habe. Das war dann der Stamm Juda, ja, und das hat sich dann geteilt. Richtig, total schlimme Geschichte. Und hier wieder mein bekannter Spruch, es ist nicht alles biblisch, was in der Bibel steht. Versteht ihr? Wenn hier solche Dinge stehen, das heißt nicht, dass es irgendwie toleriert oder gut geheißen wird. Sondern der das größte Problem hatte damit, bist nicht du, sondern war Gott oder ist auch Gott. Aber es steht hier, weil es halt eben vorgefallen ist. Okay, lasst mich mal was zum ausländischen Frauen sagen. Man könnte uns jetzt ja unterstellen, wow, sind die diskriminierend. Ja? Du sollst keine ausländische Frau nehmen. Wenn das so wäre, dann dürfte ich nicht hier vorne stehen. Ich habe nämlich eine ausländische Frau. Ja? Ich bin verheiratet mit einer Schweizerin, und in den Augen von Sarah bin ich natürlich ein ausländischer Mann. Und für einen Schweizer ist es viel schlimmer, einen Deutschen zu heiraten, als umgekehrt. Also das ist echt, das war so ein Spießrutenlauf, als ich das erste Mal bei meinen Schwiegereltern war. Sie haben mich angenommen mit offenen Armen. Halleluja. Also das ist nicht selbstverständlich, ja. Also für manche Schweizer ist das schlimmer, wenn du einen Taliban nach Haus bringst, als einen Deutschen. Gut, okay, also das ist nicht damit gemeint, das hat hier nichts mit Ausländern zu tun, sondern Israel war Gottes auserwähltes Volk. Ja, ein Volk, das Jahwe hat als Gott hatte, und Jahwe heißt der einzig wahre Gott. Ein Volk, das nach den Geboten Gottes lebte. Und ein Volk, für das die Beziehung mit Gott an der ersten Stelle steht. So, und Gottes Plan war, durch die ganze Bibel hindurch, dass er sich dieses eine Volk rausgenommen hat. Es ist ja ein Gott von allen Menschen. Es ist ja nicht der Gott Israels in dem Sinn, sondern Gott hat sich auch dieses eine Volk rausgenommen, um ein Exempel zu statuieren, um zu zeigen, wie leben Menschen in einer Beziehung mit Gott. Wie glücklich können Menschen sein, wenn sie Gott haben. Das war sozusagen ein Prototyp für alle anderen Menschen, dass sie sehen konnten, wow, das ist ja richtig cool, wenn man mit diesem Gott lebt und ausgesondert für ihn da ist. Also wollte auch Gott weiterhin, dass dieses Volk Israel eine Herzensbeziehung zu ihm hatte. Versteht ihr? Er hat immer mit ihnen kommuniziert und sie haben dann die Gebote gelesen und all diese Dinge. Wenn nun zum Beispiel ein Mann sich eine Frau von außerhalb nahm, die halt eben nicht an diesen Gott glaubte, sondern ihre Götzen hatte, dann brachte sie natürlich automatisch etwas anderes mit hinein in das Volk. Und damit wurde was vermischt. Es war nicht mehr echt. Und das Schlimme, und das sehen wir durch die ganze Geschichte hindurch, war, dass wenn das passiert ist, dann sind die Israeliten letztendlich von diesem einzig wahren Gott weggegangen und haben sich an diesen Götzen orientiert. So heißt es hier in Vers 2, für wahr, sie würden euer Herz ihren Göttern zuneigen. Und den Beweis haben wir hier bei Salomo, von dem es heißt in Vers 4, dessen Herz nicht ungeteilt beim Herrn war, wegen dieser Frauen. Nicht einfach wegen diesen Frauen, weil sie ausländische Frauen waren, sondern weil die Frauen ihr eigenes Lebenskonzept hatten. Und weil das halt eine Logik ist, die müssen wir verstehen. Als Folge davon hat sich das natürlich multipliziert. Alle haben gesagt, wenn Salomo das kann, können wir das auch. Und immer mehr Leute hatten dann dieses Phänomen, dass dieser falsche Glaube, dieser Götzendienst Einzug gehalten hat. Und das Ende vom Lied war, dass Israel sozusagen von der Landkarte ausgewischt wurde. Sie mussten in die Gefangenschaft abwandern. Das war das Ergebnis. Und weil Gott sein Volk liebte und er sie bei sich halten wollte, hat er ihnen gesagt, Leute, passt auf. Salomo, überlegt euch das mal, das war das stärkste Reich, was es überhaupt gab. Die feindlichen Nationen rund um Israel hatten Angst vor Israel gehabt. Sie hatten Bündnisse geschlossen, das ist auch ein Grund, warum er so viele Frauen hatte. Er hatte Bündnisse geschlossen mit Israel und Israel war nicht einzunehmen, eine Festung von außen. Aber der Feind hatte es geschafft, Israel zu unterwandern, das berühmte trojanische Pferd. Das ist genau die Geschichte. Das ist eine Strategie unseres Feindes, dem Teufel. Wenn er es nicht schafft, uns von außen kaputt zu machen, wird er es von innen heraus tun. Wir schauen uns mal an, wie es zu diesem Fall kam. Wie kam es zu dem Fall Salomos? Also zum einen, einfach mal die ganz menschliche Variante. Salomo war ein Kind seines Vaters. Ist es nicht interessant, dass er das Gleiche tut wie sein Vater? Hat sein Vater auch 1000 Frauen gehabt? Nein, 35. Das reicht auch, oder? Auch David, haben wir damals ganz ehrlich und offen drüber gesprochen, auch David hatte ein Problem. Er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber er hatte ein Problem auf dem Gebiet der Sexualität. Lust der Augen, Lust des Fleisches. Die andere Geschichte, mit Hochmut, hat er weniger ein Problem gehabt. Überhaupt nicht. Aber das war sein Problem. Und hier folgt praktisch der Sohn dem Vater. Und es ist was ganz Wichtiges auch für uns. Wir sind in vielen Teilen abhängig von unserer Vergangenheit. Wir sind geprägt. Ja, da gibt es viele Psychologen, die schreiben da ganze Bücher drüber. Unser Lebensstil ist geprägt von unseren Vorfahren. Das ist so, von unseren Vätern, von unseren Müttern. Du tust vieles, weil es deine Eltern getan haben. Ganz interessante Geschichte. Und darum ist es manchmal auch wichtig, darum haben wir zum Beispiel auch ein Seelsorgeteam, um einfach mal dieser Sache auf die Spur zu kommen, wenn du denkst, Mensch, warum läuft dieses und jenes so, wie es halt eben läuft? Vielleicht hältst du an Dingen fest, die du für richtig hältst, die aber eigentlich falsch sind. Und du hältst sie für richtig, weil du halt so geprägt bist. Also du solltest dieser Spur mal nachgehen. Für manche ist es wirklich auch wichtig, wenn sie ihr Leben Jesus geben, einfach mal eine Lebensbereinigung zu machen, mal zurückzuschauen, wo komme ich eigentlich her? Und gleichzeitig auch zu sehen, wo gab es Dinge vielleicht in meinem eigenen Leben, die Sünde waren und die ich noch nicht bereinigt habe. Ich habe euch eben erzählt von diesem Calvary Chapel Pastor, der letztes Jahr auf die Nase gefallen ist. Und man fragt sich, wie kann sowas passieren? Vor seiner Bekehrung war er Nachtclubbesitzer. Er hat sich bekehrt. Keine Ahnung, vielleicht hat er die Sache, hat er auch Tabula Rasa gemacht, aber vielleicht waren dort noch Dinge, Bilder, gewisse Abhängigkeiten da gewesen, wo er sich gesagt hat, das Alte ist vergangen, das belastet mich gar nicht mehr. Und es hat ihn wieder eingeholt. Ich weiß es nicht, aber es kann sein. Zum anderen, warum kam es zum Fall? Nun, Salomo lag voll im Trend. Das machte jeder König. Ich habe euch damals gesagt, ein Grund, warum er so viele Frauen hat, sicherlich nicht der eigentliche Grund, aber ein Grund, warum er so viele Frauen hatte, war, weil er viele Bündnisse geschlossen hat. Und damals wurden oft Bündnisse geschlossen, so dass man halt die Tochter dem Sohn gab oder die Tochter dem Bündnispartner gab. Das war trendy damals. Aber es war auch trendy, je reicher du bist, je mehr Einfluss du hast, umso mehr Frauen hast du. Ey, das war damals kein Ding. Du musst das vielleicht ungefähr so verstehen. Du sagst hier, das ist doch unmöglich. Das sagt mir doch der gesunde Menschenverstand, dass das total Panne ist. Salomo hingegen würde sagen, was? Da werden 100.000 Babys jedes Jahr umgebracht, ermordet, von den Krankenkassen finanziert und ihr macht keinen Aufschrei? Versteht ihr? Das ist unsere Zeit, völlig legal. Im Dritten Reich waren es die Juden. Und andere, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und so weiter, die hat man alle abtransportiert. Ja, wird schon irgendwie so sein. Und keiner wusste was. Und das ist die Tragik. Jede Zeit hat ihren Trend, hat ihre Dinge, die sind völlig legal. Und wir meinen halt, wir sind hier, wir sind ja die friedliebendste Nation und es passieren schlimme Dinge, auch in unserem Land. Und hier war es halt eben mal trendy, viele Frauen zu haben. Das gehört zum Status quo. Er war außerdem sehr vornehm. Es heißt, er nahm sich vornehme Frauen, man könnte auch sagen moderne Frauen. Und das war nicht irgendwie altmodisch. Wir haben das letzte Woche bei der Königin von Saba mitbekommen. Hey, dieser Ruf Salomos, der hat sich weit bis in den ganzen Orient erstreckt. Und jeder wollte die Herrlichkeit Salomos sehen, wie er drauf ist, was er für Ideen hat. Und das war die Geschichte, die ihn menschlich dazu gebracht hatte, dahin zu kommen. Aber es gibt natürlich auch diese geistliche Version. Und diese geistliche Version, da komme ich zurück auf unseren Vers, aus 1. Johannes Kapitel 2, die Schablone, die wir auch hier bei Salomo anlegen müssen. Denn alles, was in der Welt ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der Welt. Und ich möchte mit euch jetzt mal diese drei Fälle mal kurz anschauen. Den dritten Fall, Salomos Fall, gucken wir uns zum Schluss an. Und wir schauen uns jetzt mal diese drei Fälle an, von denen hier die Rede ist. Damit wir mal ein bisschen besser verstehen, um was es hier geht. Die Lust der Augen. Also die Lust der Augen, was ist damit gemeint? Wird vor allen Dingen hervorgerufen durch Dinge, die den Blick auf sich ziehen. Deswegen Augen. Also die Versuchung sozusagen, ich will das haben. Und damit arbeitet ja auch die Werbung. Ganz gezielt, die Werbung arbeitet mit sexuellen Reizen, mit Besitz, mit Lebensstil. Das musst du unbedingt haben. Und die Bibel nennt das hier die Sünde der Habsucht. Und das ist etwas, was unsere Nation wahnsinnig prägt. Habsucht, interessantes Wort, da steht das Wort Haben drin und Sucht. Ich bin süchtig, etwas zu haben. Und ich muss immer das Modernste haben. Ich muss das Beste haben. Es ist ein Verlangen, das nie gestillt wird. Salomo selbst schreibt in Sprüche 27, Vers 20, Totenreich und Abgrund sind unersättlich. Ebenso unersättlich sind die Augen der Menschen. Das schreibt Salomo. Das ist wie ein Bekenntnis und vielleicht checkt er es gar nicht. Er war nicht zufrieden mit einer Frau. Und wenn du nicht zufrieden bist mit einer Frau oder umgekehrt mit einem Mann, ja, bist du auch nicht zufrieden mit zwei Frauen. Und wenn du die Möglichkeiten hast, dann hast du halt irgendwann 1000 Frauen. Verstehst du? Es ist eine Sucht, die immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr will. Das war sein Dilemma gewesen. Grundsätzlich kann man es auf einen Nenner bringen, diese Lust der Augen. Das ist das Verlangen, etwas zu besitzen, was Gott uns nicht gegeben hat und auch eigentlich nicht geben will. Das Verlangen, etwas zu besitzen, was Gott uns nicht gegeben hat. Und der Preis kann sehr, sehr hoch sein. Typisches Beispiel für Lust der Augen ist Internetpornografie. Es gibt Statistiken, die sind erschreckend. Wie viel Prozent Männer und auch Frauen, in erster Linie Männer, in Internetpornografie drin hängen. Und es gibt auch Statistiken mittlerweile, was die christlichen Kreise betrifft. Und das ist nicht der Promillebereich. Das geht schon richtig hoch. Auch Internetpornografie, das ist diese Lust der Augen. Ich will das haben. Aber es wird nicht gesättigt. Es muss irgendwo gestillt werden. Also die sexuellen Wünsche, die werden dann irgendwie befriedigt in irgendeiner Art und Weise. Unersättlich sind die Augen der Menschen. Und es wächst zurzeit eine neue Generation heran, die absolut krank ist in der Sünde. Und es ist echt, wir müssen für unser Land beten. Für unsere Generationen, für uns. Und das Fatale daran ist, es ist wie ein Riesenscheunentor. Und zum Beispiel durch diese Internetpornografie kommen nicht nur die Bilder in mein Bewusstsein und Unterbewusstsein, sondern es kommen richtige dämonische Einflüsse mit hinein. Und du bist nicht mehr in der Lage, das zu kontrollieren. Ich meine, wir haben Fälle von hochkarätigen Politikern, die nur noch da stehen. Wie sollen sie es erklären? Sie können es nicht erklären. Wie Salomo. Salomo hing fest. Übrigens, zum Beispiel diese Internetpornografie, die dämonische Beeinflussung, die Folge ist letztendlich Beziehungsunfähigkeit, ist Minderwertigkeit und Unfähigkeit, das Leben zu leben und Unfähigkeit zu einer dauernden Partnerschaft. Also das Ding ist richtig heiß. Deshalb, wenn du verstrickt bist in diesen Dingen, dann nimm dich jemand an, dann sprich dich bei jemand aus und setz alles daran, und wenn du deinen Job wechseln musst, weil du da immer so den freien Zugang hast, um da rauszukommen. Das zweite ist der Hochmut des Lebens, der uns hier genannt wird. Man bildet sich etwas ein auf das, was man ist, auf das, was man macht, auf das, was man besitzt. Es kann aber auch sein, ich möchte geliebt werden, ich möchte anerkannt werden. Ich möchte eigentlich besser sein als andere, wenigstens nicht schlechter. Das ist der Hochmut des Lebens. Bei Adam und Eva war es so, da sagt der Feind ihnen, der Teufel sagt ihnen, wenn ihr das esst, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Das war die Versuchung gewesen. Ich möchte auch gerade jetzt auf die dritte Geschichte zu sprechen kommen, auf die sogenannte Lust des Fleisches. Was ist damit gemeint? Das greift ineinander über, das muss man schon sehen. Also das kann man nicht so klar trennen. Aber die Lust des Fleisches, mit Fleisch, was ist mit Fleisch gemeint? Mit Fleisch sind die Wünsche gemeint, das Verlangen und die Lust der menschlichen Natur. Also wenn die Lust des Fleisches hier genannt wird, dann heißt das, wenn natürliche Bedürfnisse ausschweifend und unkontrollierbar sind. Ich muss das tun, sonst bin ich nicht glücklich. Ich kann ohne das nicht leben. Ich kann ohne ihn nicht leben. Und das, interessant, und das übersteigt dann die Frage nach der Richtigkeit und nach der Moral oder der Vernunft. Und das sehen wir ganz klar bei Salomo. Er war in einer Position drin, ihm konnte ja niemand was sagen, er ließ sich von niemand was sagen, noch nicht mal Gott. Bis am Ende ein Prophet kommt und gibt ihm da so richtig mit. Aber ob er es eingesehen hat, offensichtlich nicht. Das ist so tragisch. Das kann vieles sein, das kann Essen sein. Ja, du merkst das, wenn du zum Beispiel ein Gummibärchen siehst, dann musst du die ganze Tüte runterwürgen, schlucken, schlucken, essen. Ja, das ist jetzt vielleicht ein Pillepalle-Beispiel, aber es zeigt etwas, ja, und man bereut es nachher. Es können Drogen sein, Alkohol, Zigaretten, Tabletten. Oder wieder das Beispiel Sex, wieder Pornografie. oder Beziehung oder sogar eine Affäre. Ich habe schon mit Leuten gesprochen, die waren leidende Leute und standen vielen Hunderten von Kindern vor in einer Arbeit und lebten in einer Affäre. Und haben das überhaupt nicht gecheckt. Haben das nicht kapiert, dass sie eigentlich hier einen Fehler machen. Und das ist das Fatale. Das ist wie eine Sucht. Und diese Geschichte übernimmt letztendlich die Kontrolle. Es gibt einen anderen Fall eines anderen US-Pastors, einer der führenden US-Pastoren in den letzten Jahren. Er hat sehr stark Moral gepredigt. Er hat sehr stark zum Beispiel gegen Homosexualität beziehungsweise gegen praktizierende Homosexualität gepredigt. Und irgendwann meldet sich ein junger Mann bei der Presse und sagt, jetzt muss ich mal auspacken. Ich habe seit Jahren eine Beziehung mit diesem Menschen, mit diesem Pastor. Ich bin nämlich sein Masseur. Ich meine, Massage ist ja an sich, ja, Rückenmassage. Ich habe es gerade auch im Rücken. Nein, das war eine andere Art von Massage. Und dann ist die Bombe geplatzt. Er lebte seit Jahren parallel in einer homosexuellen Beziehung und stand sonntags auf der Kanzel und hat dagegen gewettert. Und man fragt sich, wie ist sowas möglich? Ganz einfach. Du kommst, wenn du in diesem Ding drin bist, lebst du plötzlich in einer, oder plötzlich mit der Zeit in einer Parallelwelt und du merkst gar nicht, dass du falsch liegst. Und du wärst fremdgesteuert. Und das ist das ganze Problem bei diesen Dingen, hier bei diesen drei Sachen. Du wärst fremdgesteuert. Und das ist immer der Fluch von Sünde. Du bist halt nicht mehr Herr deiner selbst. Und deshalb ist Jesus gekommen, um unsere Sünden ans Kreuz zu nehmen, um uns in die Freiheit zu führen. Das ist Gottes Wunsch. Und je mehr du abhängig bist von Gott, von Jesus, umso mehr bist du frei, kannst du frei werden von diesen Dingen. Wir kommen zu Salomos Fall nochmal konkret. Wie gesagt, er verliert hier die Kontrolle, wie dieser Pastor von eben, und er beginnt diesen Lebensstil aktiv zu leben, auch nach außen zu leben. Das war bekannt. Übrigens auch dieser Pastor, der hat jetzt mittlerweile seine ganze Theologie verändert und ist jetzt in Podiumsdiskussionen und spricht genau das Gegenteil, was er vor Jahren gesagt hat. Bei Salomo ging es so weit, dass er nicht nur das Offensiv lebte, sondern er rannte sogar den Göttern dieser Leute nach, sogar dem Moloch. Ich habe euch eben was von dem Moloch erzählt. Es geht so weit, dass er letztendlich Gott zum Feind hat. Da wurde Gott zornig, Vers 9, über Salomo, weil er seinen Weg von dem Herrn, dem Gott Israels, sein Herz abgewandt hatte. Und Gott sagt ihm in Vers 11, da sprach der Herr zu Salomo, weil dir dies bewusst war, interessant, oder? Ja, Moment, haben wir eben gesagt, ihm war es nicht, doch es ist einem halt bewusst. Es ist einem bewusst, aber diese Sache ist wie eine Kralle, dass man sie nicht loslassen kann und dann wiederum denkt, ja, oh, es ist ja doch irgendwie richtig. Es ist verrückt. Frag mal einen Alkoholiker. Es gibt viele Alkoholiker, die sagen, ich bin doch nicht abhängig. Ich bin doch kein Alkoholiker. Ich trinke nur meine 2 Bier jeden Abend. Was will uns diese Geschichte lehren? Die Lektion für dich. Und natürlich auch für mich. Wenn Salomo gefallen ist, das habe ich eingangs gesagt, dann kannst du erst recht fallen. Und meine konkrete Hausaufgabe für dich und für mich ist, wo ist dein Schwachpunkt? Schau dir diese drei Dinge an, wir haben sie mal betrachtet, vielleicht auch im Hauskreis. Ihr habt die Unterlagen, ihr habt die Notizen. Schaut euch das doch mal an. Wo ist mein Schwachpunkt oder wo könnte mein Schwachpunkt sein? Auf welchem Gebiet? Und vielleicht ist es gerade der Schwachpunkt, wo du meinst, wo du am stärksten bist. Schau dir doch mal deine Vergangenheit an. Schau dir mal dein Elternhaus an, die Gewohnheiten. Schau dir die aktiven Sünden an, die vielleicht toleriert waren in deiner Vergangenheit, in deinem eigenen Leben. Und dann, vielleicht lebst du auch in der einen oder anderen Sache. Und die Frage ist, wie argumentierst du? Lebst du deine Überzeugungen? Lebst du wirklich Überzeugung, dass du sagen kannst, ich tue das nicht, weil Gott das sagt in seinem Wort? Oder lebst du trendy? Ist deine Argumentation öfters mal so, das ist doch nicht so schlimm. Kann denn Liebe Sünde sein? Wir lieben uns doch. Das machen doch andere auch. Oder, hey, der Salomo war doch viel schlimmer als ich. Hey, bei mir geht es nur um einen Partner. Bei Salomo waren es 1000. Also bin ich 1000 Mal besser wie Salomo. Versteht ihr? Oft vergleichen wir dann. Aber konkret möchte ich noch mal ein paar Sätze sagen zu dieser einen Geschichte. Nämlich, wie gehst du mit dieser konkreten Sache um? Stichwort, viele Frauen. Ihr könnt auch sagen, viele Männer. Das kann zum Beispiel bedeuten, viele wechselnde Beziehungen. Das ist schlimm. Auch das macht dich letztendlich beziehungsunfähig. Es ist interessant zu beobachten, Leute, die mal eine Scheidung oder zwei Scheidungen hinter sich haben, die haben auch schnell 3 Scheidungen hinter sich. Und die Partner, die wechseln immer wieder. Oder wie sieht es aus? Pornografie. Wenn es hier heißt, viele Frauen, genau das passiert ja in der Pornografie. Da kommen immer wieder viele Frauen, immer wieder neue Bilder und neue Aspekte. Und es legt dich flach, ja. Es macht dich kaputt. Oder das Stichwort ausländische Frauen. Da haben wir ja am Anfang drüber gesprochen. Vielleicht müssen wir auch besser sagen, ausländische Männer. Ihr sollt jetzt wissen, was ich meine, ja. Und es ist eigentlich genau das Gleiche, was im Alten Testament war, warum Gott gesagt hat, keine ausländischen, nämlich keine Leute, die einen anderen Glauben haben, weil es beeinflusst dich. Das ist das Prinzip. Also, spielen wir das mal kurz durch. Ich spreche jetzt hier zu Menschen, die Jesus lieb haben. Ja? Du hast eine persönliche Beziehung zu Gott. Du glaubst an ihn. Was ist passiert? Im 2. Korinther heißt es, Neues ist geworden. In dem Moment, wo ein Mensch sagt, ich möchte mein Leben ausrichten auf Gott, Jesus, komme in mein Leben, Jesus vergibt die Sünde, kommt ins Leben, was passiert denn dann? Dein Geist wird erneuert, du bekommst den Heiligen Geist und plötzlich hast du eine neue DNA. Du tickst anders, du wirst nicht mehr fremdgesteuert, du wirst doch nicht mehr von deinem eigenen Geist gesteuert, sondern der Heilige Geist fängt in dir an, dich zu bestimmen. Er zeigt dir Dinge, offenbart dir Dinge aus dem Wort, in der Gemeinschaft und so weiter. Du tickst anders. Man kann wirklich sagen, du hast eine andere, eine neue DNA. Jesus drückt es so aus in Johannes 17, Vers 16, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. Eine neue Spezie. Paulus drückt es so aus im 1. Korinther 12, denn in seinem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft und sind alle mit einem Geist gedrängt worden. Das heißt, das ist jetzt unsere gemeinsame Ebene. Darum kommt auch Gemeinde zusammen, trifft sich in Hauskreisen, trifft sich immer wieder, um sich auszutauschen. Du, wie geht's dir damit? Ich habe diesen Impuls bekommen von Gott, aber wie soll ich das machen? Es ist auch ein Kampf, in dem wir drin stehen, aber wir stellen uns diesem Kampf. Das gilt für Gemeinde. Und jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Wenn das für Gemeinde gilt, dann gilt es umso mehr für die intimste Beziehung zwischen zwei Menschen, nämlich zwischen einem Mann und einer Frau. Da muss die DNA stimmen. Die DNA muss die gleiche sein. Und deshalb schreibt Paulus im 2. Korinther 6, Vers 14, zieht nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Achtung, hier sitzen natürlich jetzt ganz verschiedene Leute. Es kann sein, du kommst einfach mal hier in den Gottesdienst und sagst, aha, jetzt werde ich hier diskriminiert, weil ich fühle mich nicht als gläubig. Nein, das hat damit gar nichts zu tun. Zum Beispiel, es gibt verschiedene Lebensmittel. Nutella schmeckt gut und Fisch auch. Wenn du die zwei Dinge kombinierst, tust Nutella auf deine Forelle schmieren, dann schmeckt das nicht mehr. Und das ist genau der Punkt. Es geht hier nicht um Beurteilen oder um Verurteilen. Es geht einfach um etwas, passt das zusammen oder passt es nicht zusammen. Das ist der Punkt. Und genauso prasseln bei einem Christen und einem Nichtchristen Welten aufeinander. Und wenn dann das Argument kommt, aber ich liebe ihn doch. Da heißt es im Vers 2, heißt es hier, an diesen hing Salomo mit Liebe. So hat Salomo auch argumentiert. Macht das einen Unterschied? Für Gott nicht. Verstehe mich nicht falsch. Mir persönlich kann das völlig egal sein. Und mir persönlich ist das eigentlich auch egal. Was soll ich mich in dein Leben reinhängen? Aber als Pastor, als jemand, der Jesus lieb hat und weiß, dass es meine Aufgabe ist, ist es meine Aufgabe, dir das zu sagen, dass es für Gott halt nicht egal ist. In Vers 5 heißt es, so war sein Herz nicht ungeteilt mit dem Herrn, seinem Gott, wie das Herz seines Vaters Davids war. Das ist das Problem. Das ist das Problem und das sage ich dir auf den Kopf. Wenn du eine Beziehung hast als Christ mit einem Nicht-Christ, ist dein Herz nicht ungeteilt. Und wenn du sagst, wir lieben uns doch, es ist deine Entscheidung, du kannst diesen Weg gehen. Es ist niemand da, der sagt, No-Go gibt. Aber die Konsequenz ist schwierig. Und ich sage dir auch zwei Gründe am Schluss, warum das schwierig ist. Zum einen, du manipulierst deinen Partner als Christ. Du manipulierst deinen Partner. Ich sehe das immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, die in einer Beziehung stehen mit einem, der nicht Christ ist. Diese Person wird manipuliert. Er kann das gar nicht verstehen, was in dir vorgeht. Wenn der Heilige Geist in dir irgendwas zeigt, er kann es nicht, auch wenn er es will, weil er dich liebt, er kann es nicht. Und ich erlebe das ganz häufig, dass die religiöse, das ist religiöse Manipulation, die geht so weit, da werden Nicht-Christen zu Christen gemacht. Die werden mit in den Gottesdienst gezerrt. Ja, er glaubt ja auch irgendwas und du machst es der Person brutal schwer. Und wisst ihr was, auch wenn ich jetzt Schläge kriege, wenn du jetzt hier sitzt und praktisch in so einer Situation drin bist, du bist derjenige, der sagt, ich kann das irgendwie alles nicht nachvollziehen und du willst es eigentlich im tiefen Herzen auch nicht, dann sage ich dir eins, lass dich nicht von deinem Partner bekehren. Das ist Manipulation, das ist nicht Jesus. Wir sind hier nicht im Islam. Das liegt mir echt am Herzen. Wir sind hier nicht im Islam, da kannst du das machen. Da heiratest du eine Deutsche und die wird automatisch Muslimin. Das ist nicht Jesus, das ist freiwillig. Und ich sag mal, ich glaube, Gott sagt dieses Gebot ganz bewusst auch für die Menschen, die Jesus nicht kennen, um zu sagen, lass dich nicht manipulieren. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, du wirst manipuliert. Entweder manipulierst du oder du wirst manipuliert. Schau dir den weisen und geistlichen Salomo an. Und du sagst, nein, mir passiert es nicht. Salomo war der geistlichste, voll Heiligen Geist und er hatte voll Gott im Herzen. Er wusste alles, er hat Sprüche geschrieben und alles, Prediger, Hohelied. Und er ließ sich manipulieren und das ist der Punkt. Es geht gar nicht anders. Weil ihr, da sind zwei Welten, ihr tickt völlig unterschiedlich. Wenn du eine Einheit leben willst, dann bleibt dir nämlich gar nichts anderes übrig, deinem Partner anzupassen. Dir bleibt gar nichts anderes übrig. Weil dein Partner, der nicht an Jesus glaubt, kann das nicht nachvollziehen. Und da spricht Gott und da spricht der Heilige Geist in dein Herz hinein. Und meine Aufgabe ist, das hier weiter zu sagen. Und das zu prüfen vor Gott. Und ich sage dir eins, das Ergebnis ganz häufig ist, du bist eines Tages weg vom Fenster. Wir haben hier auch Leute gehabt in der Gemeinde und die haben gesagt, aber ich liebe ihn doch. Auch Affären mit Verheirateten, aber ich liebe ihn doch. Und irgendwann weg vom Fenster. Und deshalb heißt es hier in Vers 9, da wurde der Herr zornig über Salomo, weil er sein Herz von dem Herrn, dem Gott Israels, abgewandt hatte, der ihm zweimal erschienen war. Und ihm in dieser Sache geboten hatte, nicht anderen Göttern nachzufolgen, aber er hatte nicht beachtet, was der Herr ihm geboten hat. Und wir sind am Schluss angekommen. Und wir haben am Anfang gesagt, ja Moment, David war doch genauso einer. Er hatte doch auch mehrere Beziehungen gehabt. Aber wisst ihr, was der Unterschied zwischen David und Salomo war? Salomo rechtfertigte sich. Und vielleicht rechtfertigst du dich auch ständig. Aber das machen doch andere auch. Aber ich liebe ihn doch, ich liebe sie doch. Aber das ist doch nicht so schlimm. Aber andere machen doch viel schlimmere Sünden. Und das ist ein Fluch, der zieht dich runter. David war völlig anders. David hatte auch diese Affären gehabt. Er hatte eine Affäre gehabt mit einer verheirateten Frau und ließ noch ihren Ex-Mann umbringen. Eine riesengroße Schweinerei. Und er wird uns immer wieder berichtet in der Bibel. Aber weißt du was, da kam der Nathan, der Prophet, auf ihn zu und sagte, Salomo, David, du hast gesündigt. Und David tat Buße in Sack und Asche. Und ich möchte mit euch jetzt, für die willig sind, einfach das mitzusprechen, diesen Psalm 51, den er geschrieben hat, mit euch sprechen. Lasst uns doch aufstehen. Vielleicht können wir im Hintergrund schon anfangen. So wie bei David das auch oft war, dass er im Hintergrund die Harfe gespielt hat, während die Psalme gelesen wurden. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass wir dieses Gebet hier sprechen. Und ich wünsche mir, dass Gott dich irgendwo überführt hat, im Herzen, irgendwo an einer Stelle. Mir geht es nicht darum, dass du jetzt sagen musst, okay, jetzt mache ich alles völlig anders, aber einfach nur, und das ist David, eine Einsicht zu haben. Was ist da falsch mit der Lust der Augen, mit der Lust des Fleisches? Was ist da falsch vielleicht mit dem Hochmut des Lebens, weil ich es ja besser weiß? Und lass uns dieses Gebet mitsprechen. David war nach wie vor in dieser Abhängigkeit drin, aber er schreibt dieses Gebet. Bete das einfach mit. Wenn du an diesem Punkt jetzt angekommen bist, wenn du überführt bist. Sei mir gnädig, oh Gott. Du bist doch reich an Gnade. In deiner großen Barmherzigkeit lösche mein Vergehen aus. Wasche meine Schuld ganz von mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne mein Vergehen und meine Sünde ist mir ständig vor Augen. Gegen dich alleine habe ich gesündigt. Ja, ich habe getan, was in deinen Augen böse ist. Das bekenne ich. Damit umso deutlicher wird, du bist im Recht, nicht ich. Du bist im Recht mit deinem Urteil. Dein Richterspruch ist wahr und angemessen. Vers 8. Du liebst es, wenn ein Mensch durch und durch aufrichtig ist. So lehre mich doch im tiefsten meines Herzens deine Weisheit und wasche meine Schuld von mir ab. Dann werde ich weiser sein als Schnee. Erschaffe in mir ein reines Herz, oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und lass mich wieder Freude erleben, wenn du mich rettest. Und hilf mir, indem du mich bereit machst, dir gerne zu gehorchen. Ein Opfer, das Gott gefällt, ist tiefe Reue. Ein zerbrochenes und verzweifeltes Herz wirst du, oh Gott, nicht zurückweisen. Und Gott, du bist jetzt hier. Und du hast uns lieb. Du sagst uns das nicht, um einen reinzudrücken, auch wenn das eine harte Botschaft ist. Nein, es ist totale Liebe, die dahinter steht, weil du möchtest, dass wir nicht abdriften. Weil du alle Menschen lieb hast. Du hast die Menschen lieb, die hier sitzen, die dich im Herzen haben, aber irgendwo auf Abwege gekommen sind. Du hast aber auch diejenigen lieb, die dich noch nicht kennen, aber die durch deine Beziehung einfach hier so rein manipuliert werden. Du möchtest, dass jeder freiwillig vor dir stehen kann, freiwillig ein Ja für dich hat und dich freiwillig erlebt. Du bist keine Religion, du hassest Religion. Du liebst Beziehung. Und die geht nur über tiefe Reue und über tiefe Buße. Und Gott, wir kommen zu dir, wir bekennen die Schuld, auch unsere Schuld. Wir bekennen das, dass wir Menschen sind, die irgendwo auf einem Gebiet fallen, sei es bei der Lust der Augen, der Lust des Fleisches oder dem Hochmut des Lebens. Wir bekennen das, wir sind Menschen und wir sehen, dass jeder von uns in der Gefahr steht, auf die Nase zu fallen. Und wir bitten dich jetzt, gib uns ein reines Herz. Gib uns ein reines Herz. Lass uns dieses Lied jetzt einfach auch singen.